Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
Informativ, präventiv, innovativ.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklung. Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren wollen, dann klicken Sie auf unsere Website www.münchner-forum.de. Zu unserer heutigen Sendung am 30. März 2026 begrüßt Sie am Mikrofon Michael Schneider. Das Münchner Forum lebt vom Engagement seiner Ehrenamtlichen und hat zahlreiche Arbeitskreise und Projektgruppen. Einen unserer Arbeitskreise möchten wir Ihnen heute ausführlich vorstellen, den Arbeitskreis Nachbarschaftsviertel. Dazu habe ich mich mit den beiden Leitern des Arbeitskreises, nämlich mit Andreas Bocon und Bernhard Dufter, unterhalten. Unser Gespräch haben wir schon am 18. März 2026 aufgezeichnet. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Andreas Bocon gebeten, sich selbst vorzustellen.
Ja, ich bin 66, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und habe seit 20 Jahren ein kleines Unternehmen, begleite große mittelständische Familienunternehmen bei Veränderungen und habe dort gelernt, dass es am besten funktioniert, die Veränderung, wenn die Mitarbeitenden, also die Teams, in die Verantwortung kommen. Und das ist auch ein bisschen der Hintergrund, wenn wir hier über Nachbarschaften sprechen. Konkret habe ich von Bernhard davon gehört, dass das ein Thema ist und vielleicht sein könnte. Und dann haben wir es zusammengetan. Und seit inzwischen dreieinhalb Jahren machen wir das gemeinsam und treiben es nach vorne.
Ja, mein Name ist Bernhard. Ich bin 69 Jahre alt, war Berufsschullehrer und bin jetzt pensioniert, Berufsschullehrer für Vermessungstechniker und Geomatiker, wie ihr das kennt, ist ein bisschen ein seltener Beruf, aber es spielt immer wieder dann rein, wenn es um Karten und solche Informationen geht, die wir auch hier bei unserem Projekt dann letztlich mit brauchen können. Ich war 18 Jahre lang im Bezirksausschuss Schwabing-Freimann und habe mich da mit Stadtentwicklung und Verkehrsplanung und ja, vielen anderen Dingen, die so ein Bezirksausschuss machen muss, in seinem ganzen Umfeld dann auch verantwortlich durchgeführt als Vorsitzender oder als Unterausschussvorsitzender und auch dann zuletzt als stellvertretender Vorsitzender vom BA.
Jetzt habt ihr beiden ja vor einiger Zeit im Münchner Forum den Arbeitskreis Nachbarschaftsviertel ins Leben gerufen. Verratet doch mal, was ist denn eure Initiative?
Ja, wir sind eine Initiative, die die Nachbarschaften neu beleben möchte. Unser Ziel ist es, die Menschen im Quartier wieder stärker miteinander in Kontakt zu bringen und das Miteinander im direkten Wohnumfeld zu fördern. Ich hatte schon erzählt, dass ich langjähriges Mitglied im Bezirksausschuss 12 Schwabing-Freimann war. Dort erhielt ich mehrmals Informationen zum bestehenden Nachbarschaftstreff in der Parkstadt Schwabing. Und das hat mir alles gut gefallen, was ich da so gehört habe. Und nachdem ich in einem Haus wohne, in dem sich alle Nachbarn nett grüßen und ich mit einigen auch befreundet bin, habe ich mir das auch für meine Straße und das weitere Umfeld gewünscht. Unter anderem deshalb habe ich dann meine Arbeit im BA beendet und engagiere mich jetzt im und für das Nachbarschaftsviertel. Im engeren Sinne für das Viktoriaviertel, wo ich wohne, und im Allgemeinen für alle Nachbarschaftsviertel der Stadt.
Ja, und darum geht es im Prinzip in unserem Arbeitskreis im Münchner Forum, dass unser Anspruch ist, diese Nachbarschaftsviertel in ganz München gangbar zu machen und einfach gangbar zu machen. Es gibt sehr viele Initiativen und für uns ist wichtig, dass es eben auch in ganz München gemacht werden kann, nicht nur in einzelnen Vierteln von einzelnen Initiativen, dass es einfach einfacher wird. Und wir nennen das Skalieren, also ausrollen, einfacher machen, in die Fläche bringen.
Warum haltet ihr denn das Beleben dieser Viertel für notwendig?
Naja, weil wir auch eine deutliche Abnahme von den Begegnungen beobachten. Die klassische Eckkneipe verschwindet, Bank- und Postfilialen werden geschlossen, kleine Geschäfte geben auf. Damit gehen auch die informellen Treffpunkte verloren, Orte, an denen man sich zufällig begegnet.
Ja, gleichzeitig gibt es eine Menge von Herausforderungen in allen Städten, aber auch in München. Und das sieht man dann sehr oft also in den Vierteln, Nachbarschaften. Themen sind zum Beispiel Klimaresilienz, Nutzung des öffentlichen Raums, Sicherheit, mehr Grün und so weiter. Und wir sind der Überzeugung, dass eine aktive und vernetzte und belebte Nachbarschaft sehr viel besser auch diese komplexen Themen mitgestalten kann und dass das eben auch bottom-up passieren muss. Und die Idee ist, dass eben Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für ihre Zukunft, für ihr Viertel Verantwortung übernehmen und dann auch diese schwierigeren Themen besser gemeinsam angehen oder auch lösen können.
Es gibt viele Bürger, die Vorschläge oder Wünsche haben, um in ihrem Viertel etwas zu verbessern, die aber nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Diese können zum Beispiel Ruhebänke fordern wollen oder haben wollen oder Baumpflanzungen oder viele andere Dinge, die den Bürgern so einfallen für ihr Viertel. Und das wollen wir möglichst so unterstützen, dass es für die einfach und unbürokratisch wird.
Was heißt das jetzt ganz konkret für die Leute, die im Viertel wohnen?
Naja, erst einmal stellen wir ja diese Vereinzelungen fest, dass vieles eben sich nicht mehr trifft. Dass zum Beispiel eben die digitale Entwicklung das verstärkt, dass sich die Menschen einmal nur noch in ihrer eigenen Blase treffen und in ihrem eigenen Freundeskreis. Und zum anderen gibt es sowieso insgesamt mehr Nutzung dieser digitalen Angebote und das verstärkt diese Anonymität.
Nehmt ihr das jetzt seit der Corona-Pandemie, die einen ganz großen Digitalisierungsschub gebracht hat, anders wahr? Und was meint ihr, was spielen da auch Homeoffice und Lieferdienste für eine Rolle dabei?
Ja, definitiv. Also Corona hat es natürlich nochmal beschleunigt. Ein Vorgang, der eh schon der Entwicklung sehr stark wahrnehmbar war. Homeoffice-Lieferdienste, Bestellungen oder bei Amazon und Co. Viele verlassen ihre Wohnung seltener. Die arbeiten im Homeoffice, bekommen Essen geliefert, kaufen übers Internet und so weiter. Ich sehe das da in dem Haus, wo ich wohne, gibt es halt an den verschiedenen Türen immer 3-4 Pakete und ich sehe, dass die Mülltonnen von diesen ganzen Verpackungen eben, sei es jetzt eine Pizza-Verpackung oder sei es eine Bestellung, überquellen. Das ist so ein Indikator. Und wenn die Leute halt alles online bestellen oder sich liefern lassen oder im Homeoffice arbeiten, sind diese Begegnungen, von denen Bernhard gesprochen hat, eben schwieriger.
Was braucht es denn jetzt aus eurer Sicht, dass jetzt mehr spontane Begegnungen im Alltag wieder stattfinden können?
Ja, genau, das wollen wir fördern, so gut es geht. Also es braucht einfach Möglichkeiten und ich denke auch Anregungen, sich zu treffen. Also zum einen Begegnungsorte und Räume, die inklusiv wirken. Also inklusiv bedeutet, dass alle Menschen sozusagen sich da angeregt fühlen, dorthin zu kommen. Und dass damit auch unterschiedliche Menschen zusammengebracht werden. Und das hängt auch von zukünftigen Gestaltungen zusammen. Wo man es gut beobachten kann, so diese noch, Gott sei Dank, sage ich mal, wenn ich auch selber da nicht dazugehöre, auf einer sogenannten Hundewiese, also dort, wo sich auf einer öffentlichen Wiese im Wesentlichen die Hunde mit ihren Besitzerinnen treffen, dort kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen und sie kommen, soweit ich erfahren habe, auch immer gut miteinander ins Gespräch und lernen sie kennen. Also das übertragen auf andere Treffpunkte, denke ich, ist sowas wie ein bisschen ein Vorbild.
Was machen wir denn jetzt mit den Leuten, die keinen Hund haben und sich trotzdem treffen wollen? Wo gehen die hin?
Ja, Ja, gute Frage. Ich meine, das ist ja auch nur das Prinzip so beschrieben durch die Hundewiese. Es gibt, also es muss erstmal attraktiv sein. So ein Platz, wo man sich trifft, muss attraktiv sein und gerne genutzt werden. Ich habe das Glück, in der Nähe des Elisabethmarkts zu leben und der wurde ja neu gestaltet. Und gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich finde es persönlich sehr schön, wie es gemacht worden ist. Und da treffen sich viele Leute. Da treffen sich viele Leute, trinken Kaffee, holen sich irgendwie Brezen vom Bäcker. Einfach auch nur so sitzen beieinander, sind Bänke da. Und ist daneben ein Spielplatz und auch eine kleine Wirtschaft mit Biergarten. Und das ist ein Platz, wo sich aus meiner Sicht Jung und Alt trifft, wo sich Familien treffen. Da entspannt sich auch mal ein Gespräch eben von Leuten, die sie noch nicht kennen. Oder wie es nur ein nettes Augenzwinkern und so weiter. Und sowas kann man sich vorstellen. Genauso hier in meiner Nachbarschaft, die Wiesen um die Pinakotheken, ist auch sehr, sehr gut und wird angenommen von den Leuten. Oft braucht es einen Anlass, ein Fest, eine Organisation. Und da können natürlich Nachbarschaftstreff helfen oder Räume der Stadtbibliothek oder bestehende Initiativen. Und so ein Nachbarschaftstreffpunkt, um da ständig auch ein Angebot hinzukriegen und die Ideen der Bürgerschaft zu nutzen, würde idealerweise durch ein Quartiersmanagement unterstützt werden, dass dort eben dieses Miteinander auch stattfinden kann.
Naja, gern werden solche Orte modern auch als dritte Orte benannt. Und die sind bezeichnet ohne Konsumzwang, idealerweise so organisiert, dass ganz unterschiedliche Menschen ins Gespräch kommen. Oder gemeinsam, was uns ja auch vorschwebt, auch gemeinsam Verantwortung für die Gestaltung und die Zukunft ihrer Nachbarschaft übernehmen und ja, sich einbringen in ihr Umfeld. Das, darum, denke ich, geht es uns.
Jetzt hat der Andreas ja gerade schon gesagt, was an solchen dritten Orten passieren kann. Am Elisabethmarkt ist es Speis und Trank oder man schaut den Kindern auch beim Spielen am Spielplatz zu. Welche Aktivitäten könnte es denn sonst noch geben, die die Leute zusammenbringen?
Naja, das ist sicher auch Sport, also gemeinsame Bewegung, sich am besten natürlich in einem Park oder zumindest auf einer Grünfläche miteinander zu treffen. Oder was mir selber da ganz sympathisch ist, wenn ich es immer wieder irgendwo beobachte, sind so Plätze, wo gemeinsam getanzt wird. Ne? Und nachdem es ja so ganz unterschiedliche Musik gibt, ist es spannend, dass wenn man unterschiedliche Leute zusammenbringen will, dass das vielleicht auch mit unterschiedlichem Angebot möglich ist. Ja? Diejenigen, die sich zum Salsa treffen, sind andere als diejenigen, die sich zum Volkstanz treffen. Aber da zu mischen, das ist so der Traum. So. Wenn man einmal im Kochalball war und gesehen hat, wie viele Menschen unterschiedlicher Couleur sich da gegenseitig auf die Füße steigen, dann macht es richtig Spaß und Freude. Das ist so die Grundvorstellung. Also unterschiedlichste Menschen in dem zusammenbringen, dass sie was tun. Natürlich könnten sie auch gemeinsam was gestalten, aber gestalten ist zum Beispiel auch gemeinsam was reparieren oder solche Dinge. Oder aber auch, was ich schon auch sehr wichtig finde, ist, um Nachbarschaft zu fördern, gegebenenfalls für junge Menschen, gerade junge Familien, so ein bisschen Kinderbetreuung oder solche Dinge, so einfach Unterstützungsdienste. Ich habe erfahren, dass gerade so ganz frisch vermählt ist nicht wichtig, aber wenn sie dann ein Kind kriegen, dann wird der Stress groß. Und da sind so Unterstützungsangebote wie Vorlesen größeren Kindern oder die mitnehmen oder solche Dinge. Oder auch alten Menschen was zu bringen, was sie zu unterstützen bei ihren Computerproblemen und so weiter. Also da ist schon sehr viel zu denken. Ich glaube, da ist die Fantasie eigentlich relativ unbegrenzt und auch von den Menschen unbegrenzt. Man sieht ja, dass sie gegenseitig viel geholfen wird. Aber das gezielt zu machen und das vor allem sehr niederschwellig anzusetzen, darum geht es uns.
Herr Bernhard, hast uns ja schon gesagt, wer besonders von solchen Angeboten profitieren kann in der Nachbarschaft. Ihr habt jetzt heute auch schon öfter vom lebendigen Quartier gesprochen. Was meint ihr damit? Was zeichnet ein lebendiges Quartier aus?
Naja, einmal das, was der Bernhard gesagt hat, dass die Leute eben sich gemeinsam treffen und gewisse Gemeinsamkeit entwickeln und auch Vertrauen vielleicht zueinander entwickeln, aber dann auch, dass sie das Quartier oder das Umfeld oder das Nachbarschaftsviertel aktiv mitgestalten können und sich auch selbstwirksam erleben. Also nicht nur warten, was wird da angeboten, sondern auch selber Initiative ergreifen. Da gibt es auch schon sehr viele in München und da gibt es viele Beispiele. Mehr Grün, mehr Sicherheit, gemütliche Begegnungsorte, bessere Infrastruktur für Fußgänger und Radler im Viertel und so weiter. Und es gibt dann eben einen sehr guten Nebeneffekt, je eher sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizieren und mitgestalten und sich wohlfühlen und ihr Viertel so ausgestalten, Vorschläge machen, wie es ausgestaltet werden kann, umso eher bleiben sie dann auch dort und flüchten nicht unbedingt jedes Wochenende ins Alpenvorland. Und das ist natürlich auch ein Thema, was in der Gesamtheit München und Umgebung extrem wichtig ist.
Jetzt habt ihr ja für eure Initiative auch den Begriff des Nachbarschaftsviertels entwickelt. Was versteht ihr jetzt darunter? Ist das was anderes als das Viertel oder der Kiez oder der Stadtteil?
Naja, der Begriff Nachbarschaft ist uns ja ganz wichtig. Ich denke, das haben wir jetzt hier auch schon ein bisschen ausgebreitet. Es ist uns wichtig, dass Menschen sich kennen und sie müssen sich nicht gleich lieben lernen, aber grüßen und sich einschätzen können. Also ich denke, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist. Und das in ihrem Viertel, also in einem umgrenzten Gebiet, man spricht ja auch vom Quartier, aber uns ist der doch recht konservative Begriff Viertel hier sehr wichtig. Ich denke auch deswegen, weil sich alle damit angesprochen fühlen sollen. Und damit brauche ich ein abgegrenztes Gebiet, das so überschaubar ist und mit dem sich Menschen identifizieren können. In München gibt es ja bereits solche identitätsstiftenden Viertel wie das Glockenbachviertel oder das Österreicherviertel oder Waldperlach oder das Westend oder Prinz Eugen Park. Und die haben auch, zumindest die letzten, so ein bisschen diese optimale Größe, die wir dafür so vorsehen. Also so zwischen 5.000 und 10.000 Menschen. Wichtig ist, dass alle Menschen irgendwo dazugehören. Das heißt, also ich kann nicht einfach nur sagen, ja, ihr seid das Viertel, sondern dann muss ich auch letztlich die Umgrenzung festlegen, sodass jeder sich irgendwo zugehörig fühlen kann. Ja, und dann brauchen diese Viertel, die ich genannt habe, vielleicht gar keine so neue Nachbarschaft, da funktioniert es vielleicht schon mitunter, aber es gibt sehr viele Bereiche in der Stadt, wo sowas wie Nachbarschaft, sowas wie Identität im Viertel eigentlich erst aufgebaut werden muss. Ja? Das sieht man ganz deutlich, dass sowas aufgebaut werden muss dort, wo neu gebaut wird. Dort macht man dann auch die entsprechenden Anstrengungen dazu. Aber auch im Rest der Stadt gibt es viele Bereiche, wo genau das notwendig ist, diese neue Nachbarschaften gezielt zu fördern.
Jetzt hast du schon gesagt, wie viel Einwohner und Einwohnerinnen in so einem Viertel ungefähr sein sollten. Kann man dann auch jetzt vom Umgriff her sagen, wie groß dann so ein Viertel ist oder schwankt es dann auch sehr stark, je nachdem wie dicht oder wie dünn besiedelt ein Gebiet ist und wie ebenso die lokalen Identitäten auch aussehen?
Naja, du hast es gerade richtig angesprochen. Es schwankt natürlich die Größe abhängig von der Dichte. Also ich denke schon, dass man dann, wenn man an den Stadtrand geht, dann sowas wie Dorfgröße schafft. Ja, Waldperlach hat ja so einen Charakter zum Beispiel.
Ich kann es auch von meinem Heimatviertel sagen, dem Fasangarten. Das ist wirklich ein Viertel mit einer ganz starken Identität. Und da zieht man auch ganz scharfe Trennungslinien. Also Es gibt ja die S-Bahn, die Richtung Perlach fährt, und alles, was nördlich davon liegt, das ist ja dann schon der Stadtbezirk Rammersdorf-Perlach und ist einem auch emotional wirklich als Fasanengartler sehr fern. Und die zweite große Trennung ist halt dann die Nord-Süd führende S-Bahn nach Deisenhofen. Dann gibt es ja auf der anderen Seite zwar Teil des Stadtteils Fasanengarten, die ehemalige amerikanische Siedlung, heute bundeseigene Wohnanlage. Aber da wohnen halt vor allem die Bundesbediensteten. Das ist eine ganz andere Klientel Leute als die, die hier in dem alten Fasanengarten wohnen, in diesem kleinen Zwickel zwischen den Bahnstrecken und der Autobahn. Also da merke ich das schon. Also für den Fasanengarten kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass das sehr kleinräumig auch identitätsstiftend ist.
Ja, genau. Du sprichst es ja an. Also diese Aufteilung ist eine diffizile Geschichte, weil es um Zugehörigkeiten und Identitäten geht. Aber wenn die dann geschaffen ist, diese Identität, dann lässt sich auch in dem Viertel die Belebung erhöhen. Ja, wo man sagt, mit den entsprechenden Einrichtungen kann man die Menschen dann auch vielleicht noch besser zusammenführen, dort, wo schon was passiert.
Also diese Karte existiert als Vorschlag und kann auch unter Nachbarschaftsviertel in München gegoogelt werden und ist open source. Man kann also auch dort ähnlich wie bei Wiki Kommentare reinschreiben oder Änderungen vornehmen. Es ist ein erster Wurf mal, um die Diskussion anzuregen.
Und darf ich hinzufügen, die Karte ist auch erreichbar über die Website des Münchner Forums. Da seid ihr ja auch mit eurem Arbeitskreis verlinkt. Als ihr diese Karte gezeichnet habt, wie seid ihr denn da ganz konkret vorgegangen? Ist ja eine Riesenaufgabe, ein Stadtgebiet von München mit 1,5 Millionen Einwohnern in Nachbarschaftsviertel einzuteilen.
Ja, erstmal sind wir pragmatisch rangegangen, klar, weil sonst kann man so eine große Arbeit erstmal nicht leisten. Aber natürlich haben wir uns erstmal angeschaut, wo sind denn schon die Viertel, die man kennt und die schon Identität haben. Und zum anderen gibt es eine ganz andere Reihe von Einteilungen. Ne? Es gibt für die Kernstadt schon seit längerer Zeit die Parklizenz-Einteilung. Und das ist oftmals auch ganz günstig, weil sich die ja auch als Abgrenzung gerne an großen Straßen oder gegebenenfalls Bahnlinien orientiert. Und nachdem das ja auch Barrieren für die Menschen darstellt, sind es auch oftmals wichtige Abgrenzungsbereiche. Und dann gibt es auch Geschichte in der Stadt. Also es gibt die Eingemeindungen, also das hat alles auch mit Identität und Namen und so weiter zu tun. Und fand ihren Niederschlag in den sogenannten Gemarkungen. Und die gibt es für den ganzen, abseits vom Kernbereich Münchens, gibt es dann das alles als Gemarkungen, ob Sendling, Leim oder wie auch immer. Und diese Gemarkungen stellen natürlich schon auch so etwas wie eine Grundlage dar. Allerdings muss man sagen, geht auch die geschichtliche Entwicklung über solche Dinge hinweg und erkennt man diese Abgrenzungen so nicht mehr. Oder wer weiß noch, wo Steinhausen genau abgegrenzt ist. Ja, also das hat keine reale Grundlage mehr für die Menschen und deswegen muss man es auch neu einteilen. Ich selber habe den Vorteil, dass ich in vielen Teilen, Vierteln, Gegenden der Stadt München schon gewohnt habe, x-mal umgezogen, gerade während der Studentenzeit, aber auch danach noch, sodass ich mich in vielen Stadtteilen orientieren konnte. Also insofern war das schon eine gute Geschichte und wir sind ja auch mehrere Mitglieder und die haben alle so ihre Viertelkenntnisse gehabt und so haben wir es erst einmal aufgeteilt. Wir haben auch schon welche diskutiert, also gerade die Einteilung Heidhausens haben wir schon mal diskutiert mit dortigen Stakeholdern, wenn man neumodern sagt, und haben eigentlich sehr viel Bestätigung bekommen für das, was wir gemacht haben. Aber selbstverständlich stimmt es nicht immer und unsere Karte ist sowas wie ein Wiki. Das heißt, da kann auch jeder, der es besser weiß, für sich selber das ändern und dann was anderes dazu schreiben. Und letztlich muss es dann natürlich nochmal abschließend mit Bezirksausschuss und so weiter diskutiert werden.
Wer sollte dann schlussendlich über diese Einteilung entscheiden? Wird es überhaupt mal so weit im Prozess sein, dass man sagt, also jetzt kommt man an den Punkt, wo man es aber auch festsetzen muss, oder bleiben diese Grenzen auch weiterhin fließend?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal glauben wir oder sind überzeugt, dass es die Menschen vor Ort letztendlich entscheiden müssen. Das könnten wirklich also Leute sein, die sich auskennen, oder Vertreterinnen, Vertreter aus den Bezirksausschüssen, lokalen Initiativen, die ja schon da aktiv sind. Die kennen das am besten und sollten das auch mitgestalten und sagen, das passt nicht. Und wir haben das, wie gesagt, schon in Heidhausen gemacht mit dortigen BA-Mitgliedern und Initiativenleitern. Und haben auch sonst in unserer Gruppe einige Leute, die sich dann eben lokal sehr gut auskennen und dann auch das ganz gut widerspiegeln können. Aber es muss natürlich, und das ist die gute Frage gewesen von dir, ein Prozess geben, der dann auch einen gewissen offiziellen Charakter und Legitimität hat, dass man mal irgendwann sagen kann, so ist es jetzt mal, dann kann man sich Überarbeitung machen. Aber es kann nicht dauernd ein Entwurf sein. Aber jetzt ist eben von uns ein Stein ins Wasser geworfen worden, und man hoffen, dass diese Wellen dann auch mal irgendwann am Ufer anschlagen und zurückkommen, und dass ich dann auch, dass wir auch einen Sparringspartner oder auch jemand, der sich diese Sache annimmt, der stattfinden.
Also hoheitlich ist es natürlich eine städtische Aufgabe, klar. Wir machen den Aufschlag dafür, das inhaltlich so zu diskutieren, dass die Stadt das dann als Prozess übernimmt. Das heißt ja nicht, dass sie unsere Einteilungen genau übernehmen, aber diesen Prozess übernehmen. Und uns ist es wichtig, dass es nachher tatsächlich Nachbarschaftsviertel sind. Dass also der Zweck dieser Einteilung auch der Belebung der Viertel dient.
Also kann man jetzt diese Einteilung der Viertel schon auch als politischen Prozess verstehen, der da läuft?
Ja, weil wir glauben, diese Einteilung ist eine Voraussetzung, um diesen Bottom-up-Ansatz zu fördern und in ganz München zu skalieren. Bottom-up heißt, mit den Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft mitgestalten. Natürlich genauso mit der Stadt, weil die haben die Ressourcen und haben die Fachexpertise. Und es nützt ja nichts, dass jemand sagt, hier soll ein Baum hin, also von den Bürgern, von der Bürgerschaft, und es geht nicht, weil unten ein riesen Kabelsalat vergraben ist. Ne? Aber wir glauben insofern schon, dass das ein politisches Konzept ist. Das heißt natürlich auch, dass die Stadt auch loslassen muss und diese Einheiten dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Leben erweckt. Ne?
Wenn sich jetzt die Menschen ganz aktiv einbringen wollen im Konzept Nachbarschaftsviertel, was braucht es dafür dann konkret?
Also wir haben ja Kontakt zu vielen Initiativen und haben da schon gemerkt, dass sie öfter mal einfach Türen brauchen, ja, oder Wege brauchen, wie das geht. Und deswegen sagen wir, dass es in erster Linie dauerhafte Organisationsstruktur braucht, die mit diesen Ehrenamtlichen zusammenwirkt. Dass also das Engagement nicht von Zufall abhängt, sondern dass jemand das verantwortlich dann aufgreifen kann oder einfach auch leitet, ja, sodass die Verlässlichkeit in der Auseinandersetzung oder besser im sinnvollen Miteinander von städtischer Verwaltung und den Viertelbewohnern stattfindet. Und ein erster kleiner Ansatz sind die Quartiersräte, die es da und dort mittlerweile gibt, die als Vertreter in Entscheidungen mit einbezogen werden. Heißt nur nicht, dass sie jetzt mitentscheiden. Also diese Prozessgeschichte, wie Menschen eingebunden werden, ist ja noch ganz am Anfang. Ne? Aber wir gehen davon aus, dass es dafür verstetigte Prozesse braucht. Und deswegen muss man genau darauf achten, wie man sozusagen, wen man auswählt aus der Bürgerschaft, sodass die dann auch die gesamte Bewohnerschaft abbildet.
Also von neuen Stadtteilen wie jetzt zum Beispiel Freiham kenne ich ja auch den Begriff des Quartiersmanagements. Ist das auch was, was zusammengeht mit dem Gedanken des Nachbarschaftsviertels?
Ja, unbedingt, weil, wie der Bernhard gesagt hat, das Thema, es gibt ja viele ehrenamtliche Initiativen oder Initiativen der Bürgerschaft und die sind natürlich ganz selten wirklich so stabil, dass sie langfristig auch Dinge durchsetzen können oder Dinge ändern können. Und hier kann ein Quartiersmanagement die Stetigkeit fördern oder auch ein Ansprechpunkt sein für Belange der Bürgerschaft. Und ich halte es für extrem wichtig, dass das, was in den Neubaugebieten zum Teil eben durchgeführt wird, dass es dort Quartiersmanagement gibt und auch zum Teil sehr gute Beispiele, dass das in ganz München auf ganz München ausgedehnt wird und dass das eben auch in Bestandsvierteln passieren kann.
Früher gab es auch mal den Begriff der Sozialarbeit. Was unterscheidet denn Sozialarbeit alten Schlages von dem Quartiersmanagement?
Ja, müssen wir vielleicht mal auch klären. Sozialarbeit ist natürlich ein ganz breiter Begriff, aber es gibt ja in der Stadt die Nachbarschaftstreffs und die waren zumindest von Beginn an im Wesentlichen sozial ausgerichtet. Also die Leitung, und das ist so, verstetigt die Leitung für ein Viertel, die dort soziale Unterstützungen organisieren und unterstützen. Also sich auch treffen und so weiter, gern migrantische Bevölkerung mit einbindet und so weiter. Und mittlerweile, und das befürworten wir auch, wird hier ein bisschen umgedacht. Also dass man ein bisschen weggeht von der reinen sozialen Arbeit, also die Leitung von einem Nachbarschaftstreff, muss jetzt bei manchen Nachbarschaftstreffs nicht mehr ein Sozialarbeiter sein oder ein Mensch, der soziale Arbeit studiert hat, sondern kann auch Quartiersmanager anderer Profession sein. Weil man gesehen hat, dass das offensichtlich auch zusammenhängt. Also dass man Menschen insgesamt organisieren will in einem Viertel und das, ja, diese Veränderung begrüßen wir und finden das auch schon sowas wie eine Kernzelle für den Start von zukünftiger Leitung in einem Viertel.
Jetzt haben wir also schon die Einteilung der Nachbarschaftsviertel. Dazu haben wir jetzt das Quartiersmanagement. Was braucht es noch, dass es gelingt?
Die Bürgerschaft selber muss sich organisieren. Und idealerweise in der Vereinsform, ja. Weil damit die Initiativen einen rechtlichen Rahmen bekommen, in dem sie arbeiten können. Sie können die Gemeinnützigkeit beantragen und Spenden einwerben, also sehr viel aktiver werden, als wenn sie sich nur lose so zusammenfinden. Und nicht zu vergessen ist da auch, dass in einem Quartier, in einem Viertel gute Kommunikationsmöglichkeiten braucht. Ja. Das, dort, wo wir hinschauen, wo das funktioniert, dort gibt es Webseiten und dort können Sie online kommunizieren. Aber es ist auch ganz wichtig, dass analoge Kommunikation weiterhin gut stattfinden kann, über sogenannte Anschlagstafeln, wo halt das, was im Viertel abgeht, auch irgendwo ausgehängt wird und das nicht nur in einem kleinen Geschäft, sondern tatsächlich ja, auffindbar für die meisten Menschen im Viertel.
Ja, und das eine ist natürlich die Organisation. Quartiersmanagement hast du schon angesprochen, Organisation, was Bernhard sagt. Und wir sind überzeugt, wir brauchen darüber hinaus klare Prozesse, um das aktive Eindringen und die Übernahme von Verantwortung seitens der Bewohnerinnen und Bewohner hinzukriegen und damit auch die Mitgestaltung der Zukunft in den Vierteln zu orchestrieren. Es gibt da ein ganz gutes Beispiel, ist noch am Anfang, aber hat auch das Münchner Forum unterstützt, Dialog am Birnbaum. Da gab es nach der temporären Umgestaltung der Kolumbusstraße vor 2-3 Jahren sehr unterschiedliche Meinungen vor allem zur Anzahl der Parkplätze und zum generellen Vorgehen. Die Leute haben sich angegiftet und angefeindet. Und aus dieser eigentlich Kontroverse heraus hat sich dann in einem kleinen Teil dieser Kolumbusstraße an dem Schlottauer Platz am Ende der Straße hat sich eine kleine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern, die auch sehr konträre Meinungen hatten, haben sich gebildet und ergebnisoffen Optionen für die zukünftige Gestaltung dieses Platzes diskutiert, erarbeitet und dargestellt. Und damit konnten diese unterschiedlichen Ansichten sehr gut eingebracht werden. Und diese Menschen ringen eben gemeinsam in einer Gruppe um Optionen. Und dann fällt es auch leichter, mal eine Entscheidung zu akzeptieren, die vielleicht abseits der eigenen Präferenz dann fällt. Weil ich habe mitmachen dürfen, ich bin gehört worden und ich bin dabei gewesen. Und wir finden diesen Prozess sehr interessant und werden weiter sehr eng mit dem Team am Dialog am Birnbaum zusammenarbeiten und versuchen, diesen Prozess weiter zu unterstützen und vor allem auch darzustellen und sichtbar zu machen, weil der kann ja im Prinzip woanders, wo es mal kracht oder eigentlich bevor es kracht, am besten auch dann benutzt werden.
Bernhard, du hast vorhin die Organisationsform im Verein angesprochen und dann auch damit verbunden die Gemeinnützigkeit. Ist die eigentlich leicht zu bekommen, wenn man sich zusammenschließt und dann einen eingetragenen Verein gründen will?
Nein, leider ist das ein Riesenproblem bei sehr vielen der Initiativen, dass die Anerkennung durch die Finanzämter entweder aufwendig oder auch nahezu unmöglich gemacht wird. Und deswegen schlagen wir einen stadtweiten Dachverein vor, der die Gemeinnützigkeit dann trägt. Lokale Initiativen könnten sich darunter dann organisieren und müssten das Verfahren nicht jeweils selber neu durchlaufen.
Was steht denn jetzt im Moment in den Vierteln in München so an konkreten Veränderungen an?
Naja, also abgesehen von den sozialen Themen und dem Thema, sagen wir mal, weiteste Gemütlichkeit und treffen können, sich austauschen können, gibt es ganz konkrete Themen wie Klimaanpassung. Wir brauchen mehr Bäume, mehr Grün, Maßnahmen gegen die Hitze. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, auch sehr umstrittener Punkt, die Mobilität muss neu gedacht werden, diskutiert werden, neu verhandelt werden, und zwar sozial ausgewogen, zukunftsfähig. Und da sind eben solche Prozesse extrem wichtig, dass die Leute mitreden können, sich gesehen fühlen und dann verschiedene Optionen mal durchkonjugieren und dann eine gute Mehrheitsfähige auch zu finden. Und Voraussetzung dafür sind eben diese Begegnungsmöglichkeiten, das soziale Miteinander, um dort eben auch Bürgerinnen und Bürger zu begeistern, sich selber in diesem Sinne einzusetzen für Klimawandel oder Mobilität oder wirklich bei den auch schwierigen Themen.
Wie könnte das jetzt im Bereich der Mobilität ganz konkret ausschauen?
Das sind sehr viele Themen, die zum Teil in dieser Superblock-Idee stecken, also versuchen, außenrum den Verkehr zu leiten und innen etwas zu beruhigen, dass nicht mehr in den Vierteln ein großer Durchgangsverkehr herrscht. Aber es kann auch ganz, ganz pragmatisch sein, dass nachbarschaftliche Teilen von PKWs und Fahrzeugen oder Nachbarschaftsangebote für mobilitätseingeschränkte Personen, also ich gehe einkaufen für jemanden oder wir haben ein bestimmtes Mobil, wo die Leute dann auch gebracht werden können. Lieferverkehr ist ein großes Thema, Ladezonen, wo parken die ganzen Lieferdienste und so weiter. Und ganz wichtig, wir kommen gleich nochmal drauf, Geschäfte des täglichen Bedarfs sind nicht nur effizient natürlich, um dort einzukaufen, aber natürlich auch Treffpunkte für die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner.
Das wissen wir leider alle, dass ja seit einigen Jahren doch ein wenig dunklere Wolken über den Haushalt der Landeshauptstadt München aufgezogen sind, die finanziellen Mittel ja knapper sind, als sie noch vor einigen Jahren waren. Warum meint ihr, sollte die Landeshauptstadt gerade jetzt dafür Geld ausgeben, wo die Mittel aber doch insgesamt knapper werden?
Die Stadt investiert ja heute schon und natürlich muss man in Zeiten der knappen Kassen darüber nachdenken. Aber vielleicht muss man anders investieren oder die Ressourcen, die man hat, anders nutzen. Wir sehen sehr stark, dass Aktivitäten der Stadt in diesen Vierteln sehr vereinzelt und nebeneinander passieren. Und hier gilt es wirklich, das zusammenzuführen, Synergien zu nutzen. Das macht einfach das Ganze effizienter, spart Geld und ist vor allem auch für die Kunden, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einfacher. Und dazu braucht es eben diesen Bottom-up-Teilhabeprozess, um auch die Bürgerschaft damit einzubeziehen. Und das kann das Quartiersmanagement machen, diese Aktivitäten vor Ort bündeln. Und es ist eben auch einfacher für die Bürgerinnen und Bürger, dann eine Anlaufstelle zu haben. Ich arbeite schon lange für meist erfolgreiche, große Familienunternehmen. Und die haben immer eine dedizierte Person oder ein kleines definiertes Team für einen Kunden. Also man sagt immer, ein Gesicht für den Kunden und eine Verantwortung für den Kunden. Und diese Verantwortlichkeit dieses Teams, die stellen die Kommunikation in beide Richtungen sicher und manövrieren die Belange der Kunden durch deren Organisation. Und das ist viel effizienter und besser für die Kunden. Und bei uns heißen die Kunden eben Bürgerinnen und Bürger und sie leben in Nachbarschaften. Übertragen wäre das eben diese Kümmerer oder eben Quartiersmanagerinnen.
Gibt es denn diese Idee des Nachbarschaftsviertels auch in anderen deutschen Städten oder wie schaut da auch die europäische Perspektive aus? Wo habt ihr da auch eure Inspiration herbezogen?
Es gibt die neue Leipzig-Charta und die neue Leipzig-Charta betont die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, besonders auch auf der Quartiersebene. Also eigentlich in drei Ebenen, aber unser Schwerpunkt liegt auf der Quartiersebene. Inhaltlich neu in dieser neuen Leipzig-Karte ist die ausdrückliche Betonung und Orientierung am Gemeinwohl. Und was ist das Gemeinwohl? Wenn man es runterbricht, ist es dann hergestellt, wenn Bürger und Bürgerinnen sich selber aktiv gestaltend dort mit einbringen können. Und das gelingt am besten eben in diesen, und deswegen ist auch wichtig, diese überschaubaren Nachbarschaften zu bilden.
Klingt ja jetzt so ein bisschen abstrakt, neue Leipzig-Charta. Was ist das eigentlich?
Ja, das braucht vielleicht doch eine Erklärung. Also Ende 2020 haben die in Europa für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister die neue Leipzig-Charta verabschiedet. Das ist also ein europäisches Programm. Sie liefert die Grundlage für eine zukunftsgerichtete Transformation der Städte. Sie bildet das Rahmenwerk zur gemeinwohlorientierten, integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung zu den aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel, sozialer Zusammenhalt oder die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf europäische Städte. Und das, da sieht man, das ist also der Rahmen, in dem sich unsere Arbeit befindet und der eigentlich als Aufgabe eigentlich auch jeglicher Stadtentwicklung oben drüber steht. Und wir helfen dabei, das hier jetzt sinnvoll auszufüllen. Für München erstmal.
Jetzt seid ihr mit eurer Idee ja schon eine ganze Zeit unterwegs. Was habt ihr denn schon unternommen, um euren Zielen näher zu kommen?
Ja, wir sind natürlich da mit einem, sagen wir mal, im großen Schwammmodus alles aufzusaugen, erstmal gestartet, haben mit vielen Initiativen gesprochen und auch mit den großen Stadtratsfraktionen, mit einigen Referaten. Und letztendlich konnten wir auch das Wort Nachbarschaftsviertel als offiziellen Namen in der Stadt platzieren. Und wir sind nach wie vor immer wieder im Austausch mit relevanten Referaten in der Stadt und kriegen dort zunehmend, denke ich, auch, finden dort Gehör und Verständnis. Und hat uns eigentlich noch keiner gesagt, das ist eine total blöde Idee, die wir hier weiter vor uns hertragen.
Welche weiteren Schritte würdet ihr denn jetzt konkret vorschlagen?
Die Neueinteilung der Stadt in Nachbarschaftsvierteln erfordert ja zunächst nur interne Ressourcen. Also es braucht den Willen für diese Neueinteilung und es braucht die entsprechenden Personen in der städtischen Verwaltung, die das mit unterstützen. Und dann kann man miteinander dran gehen, das umzusetzen. Die aktuelle Einteilung in Stadtbezirke und Stadtbezirksteile aus den 90er Jahren ist ohne das teilweise überholt. Sie wird ja oder dient ja als Planungsgrundlage. Und dann sieht man, dass das einfach da und dort nicht mehr passt. Ein besonders krasses Beispiel ist der Stadtbezirksteil Neue Freimann. Der ist nämlich nicht identisch mit dem neu entstehenden Viertel gleichen Namens auf dem Gelände der früheren Bayernkaserne. Und so gibt es eine Reihe von neuen Entwicklungen, die in der alten Einteilung, die nicht abgebildet sind. Die ganzen Neubauviertel, die jetzt in letzter Zeit geschaffen wurden, wie die Parkstadt Schwabing, der Domarktpark, Prinz-Eugen-Park und bestimmt auch noch andere, die wir jetzt gar nicht genau alle im Blick genommen haben, weil es eigentlich nur ums System geht. Wir sehen also hier die Chance, dass mit der notwendigen Neueinteilung das Ganze auch gleich sinnvoll in Nachbarschaftsviertel eingeteilt wird.
Wie viele Nachbarschaftsviertel für München schlagt ihr denn vor?
Naja, unser Vorschlag, der ja auf unserer Webseite vorliegt, der umfasst ca. 180 Viertel für ganz München.
Aber die müssten jetzt nicht auf einen Schlag eingeteilt werden, sondern das könnte man auch in Stufen machen. Da, wo man sich schon sicher ist, teilt man ein und wo es noch im Plus ist, da macht man es später.
Es ist ganz sicher ein Prozess und den würde man gern, so gut es geht, auch mit unserer ja doch schon gewonnenen Expertise, sage ich jetzt mal, auch gern begleiten.
Jetzt fantasieren wir doch mal. Wir haben es jetzt geschafft. Es sind tatsächlich die ungefähr 180 Nachbarschaftsviertel eingeteilt. Wie geht es dann weiter?
Ja, ich denke, das kann schon parallel passieren, wie wir schon auch kurz angesprochen haben. Wir brauchen Good Practice oder Best Practice Prozesse für demokratische Teilhabe. Also wirklich dieses Bottom-up-Thema natürlich gemeinsam mit den Referaten der Stadt. Aber das ist noch nicht, das ist gerade also embryonal, würde ich sagen, mit ein paar guten Beispielen, aber das muss ausgerollt werden, gefestigt werden und verteilt werden. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, eben für diese Initiativen, dass es einen Dachverein gegründet, dass es einen Dachverein gibt, der diesen Initiativen Muster, Satzungen und so weiter zur Verfügung stellt, dass die sich einfach gründen können, ohne dass jeder mit irgendeinem riesen mit einem Satzungsthema beschäftigt wird, sondern dass es praktisch gut von der Hand geht mit Copy and Paste.
Das lernt man ja am liebsten von lebenden Beispielen. Gibt es denn schon funktionierende Beispiele, wo ihr sagt, ja, so kann man es machen?
Ja, wir hatten schon zwei angesprochen. Einmal Prinz-Eugen-Park. Das ist wirklich, muss ich sagen, Chapeau, was dort geschaffen worden ist. Natürlich mit dem Rückenwind und dem Vorteil eines neuen Viertels vor inzwischen einigen Jahren. Aber diese Genossenschaft und Quartiersorganisation Gecko hat das wirklich sehr gut gemacht oder macht es nach wie vor sehr gut. Und das gilt für uns auch so als sicher ein funktionierendes Beispiel, was man auch die Bestandsquartiere umklappen kann. Eben auch dieser begonnene Prozess am Schlotthauer Platz, eben wo die sich gegenüberstehenden, sagen wir, Streithandel gefunden haben und gemeinsam in einem ergebnisoffenen Prozess Optionen aufgefächert haben, wie man es weitermachen kann. Und das ist sicher auch noch nicht perfekt, aber es ist ein sehr guter erster Ansatz. Und ebenso haben wir einen Austausch, den wir einen Austausch mit dem Ascent-Team am Harthof, die gerade dabei sind, die Quartiersräte einzuführen und gucken, was da wiederholbar ist und so weiter. Also wir sind in verschiedenen Themen drin und versuchen eben die gut sind, die funktionieren, dann auch zusammenzufassen und versuchen das auch dann weiterzugeben, dass es dann eben schneller geht für ganz München.
Das, was ihr macht, das macht man ja nur dann, wenn man auch wirklich getrieben ist. Was ist denn euer übergeordnetes Ziel oder auch die Mission, die ihr mit eurer Arbeit verfolgt?
Die Mission ist tatsächlich, dass wir die Menschen mehr mitnehmen und mitentscheiden lassen und dass dieses Mitentscheiden dann auch die Akzeptanz erhöht der Bürger. Also sie werden nicht mehr behandelt, sondern sie handeln selber. Und dass diese höhere Akzeptanz, wenn geschaffen ist, glauben wir auch, dass dann das, was an Veränderungen notwendig ist, auch sehr viel stärker und deutlicher beschleunigbar ist und höhere Effizienz hat und vor allem, dass die Menschen in den Vierteln einfach gern leben und mehr Spaß an ihrer Umgebung haben. Das ist uns selber wichtig für unsere eigenen, aber wir sind ja nicht so egoistisch, wir wollen auch, dass das in anderen Vierteln so ist.
Gibt es denn auch noch Themen, die ihr auf eurer Agenda habt, aber wo ihr noch nicht so richtig wisst, wie ihr die anpacken sollt?
Ja klar, also es ist ja einmal sind wir ein doch überschaubares Team von 6, 7 regelmäßigen Teilnehmern und einem größeren Interessenkreis von vielleicht 15 oder so, die wiederkommen. Sehr, sehr, sehr super, super verschiedenartige Leute, die verschiedene Kompetenzen mitbringen. Es macht richtig Spaß. Und hier vielleicht auch der Aufruf nochmal an die, die jetzt vielleicht zuhören. Wenn jemand Lust hat, mitzumachen, sehr gerne. Kurze Mail ans Münchner Forum und das wird in die richtigen Kanäle geleitet. Das andere ist, natürlich haben wir viele Themen und neue Themen und man muss die alten und die neuen Themen doch mit sehr viel Demut und Respekt angehen. Denn es geht A um Menschen. Das ist immer so hier bei dem, was wir machen. Das zweite, es geht um komplexe Systeme. Es gibt Interaktionen und manchmal Rückwirkungen, an die man gar nicht gedacht hat. Und es gibt bereits ganz viele gute Ideen, sowohl in den Initiativen, aber auch in der Stadt. Aber trotzdem, hier drei Themen, die uns bewegen, also in Arbeit sind oder wir uns Gedanken machen. Das eine ist, es wird, sagen wir, der Titel wäre weniger Piloten. Es gibt viele Vorschläge, die dann erst als Pilot oder vorläufige Installation dargestellt werden. Und dann ist es nach einer umfangreichen Planung und 3, 6, 9 Monaten Installation wird es wieder abgebaut, dann folgen lange Auswertungen und das beansprucht natürlich extrem viele Ressourcen der Stadt und der Bürgerschaft. Und dann sind diese eben nicht für eine permanente Installation, stehen die nicht zur Verfügung. Das dauert sehr lange, führt zu Frust auf allen Seiten und wir haben da eine Idee entwickelt, eine KI-gestützte mobile Zukunftswerkstatt. Im Prinzip ein Rechner mit einer KI, die haben wir schon gesehen und die funktioniert ganz gut, die auf einem Foto dann durch Zuruf und Programmierung von einem, der die Software beherrscht oder inzwischen geht es wahrscheinlich auch automatisch, sagt, ich hätte gern an dem Foto noch hinten 3 Bäume oder ein Fahrradständer oder eine Modalsperre oder ein Kiosk und so weiter. Und dann wird es in dieses Bild hinein konstruiert durch die KI und schaut ziemlich realistisch aus und ist vielleicht eine Möglichkeit, um Leute einzubeziehen, ohne es gleich wirklich physisch Blumenkübel und Bäumchen hin und her zu fahren. Ich glaube, das würde allen gut tun. Natürlich muss es von der Stadt auch moderiert werden, was möglich ist und was nicht. Aber im Prinzip könnte man hier diesen Vorgang sehr stark beschleunigen und die Effizienz auch nach oben bringen, dass man eben nicht plant, aufbaut, abbaut, auswertet, sondern dass man eben sich mit so einer KI vielleicht schrittweise an den Endzustand oder den gewünschten Zustand nähert. Gibt es so ein sehr schwieriges Thema, da haben wir noch keine guten Ideen, was man ändern kann, aber vielleicht hat ja einer oder eine unserer Zuhörerinnen eine gute Idee. Wir sehen einfach, dass in den Nachbarschaften, auch bei mir um die Ecke, kleine Geschäfte zunehmend schwinden, also Geschäfte des täglichen Bedarfs oder Fachgeschäfte. Und sie werden oft ersetzt durch Franchise-Ketten, Nagelstudios, Wettbüros und so weiter. Wenn überhaupt, oder stehen leer. Und diese Geschäfte des täglichen Bedarfs sind immer schwieriger. Das ist sicher einmal das den Mietpreisen geschuldet, aber auch, dass sehr viel online bestellt wird. Wir haben es vorhin schon kurz besprochen, die blauen Tonnen im Hof quellen über. Und wenn es natürlich, sagen wir, attraktive Angebote im Einzelhandel gibt, aber dann auch dieses Nachbarschaftsfeeling, die Identität fürs Viertel, glauben wir, dass mehr Leute auch wieder vielleicht lokal einkaufen würden. Und die Frage, wie man hier den Einzelhandel gut einbringen kann, Hypothese wäre, je besser es den lokalen Geschäften geht, umso mehr Geld bleibt auch lokal im Viertel oder in der Stadt, umso mehr können auch die Themen, die vielleicht ja Geld kosten, Quartiersmanagement und so weiter, unterstützt werden. Aber da sind wir ganz am Anfang und haben noch keine wirklich zündende Hypothese und würden alle einladen, hier auch gerne mit uns in Dialog zu gehen.
Wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern Lust bekommen hat, bei euch mitzumachen, an welche Tür kann sie oder er klopfen? Und ganz wichtig, gemäß eurer Zielsetzung, ihr trefft euch ja auch in Präsenz und seid höchstpersönlich zu erleben. Wann und wo?
Also wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, an das Münchner Forum eine E-Mail schreiben, info@münchnerforum.de. Frage Nachbarschaftsviertel, dann wird es an uns weitergeleitet. Und wir treffen uns einmal im Monat ungefähr, wechselnd einmal live im Münchner Forum und das nächste Mal dann immer online in der Videokonferenz, weil wir gemerkt haben, dass einige eben das eine Format vorziehen und andere würden, für die ist es dann zu weit und da ist es leichter, in der Videokonferenz das zu veranstalten. So wechseln wir regelmäßig. Und sonst eben gerne auch dann uns direkt schreiben über das Münchner Forum. Wir schreiben dann auch zurück und können auch gerne dann den Leuten sprechen vorher, wenn sie Fragen haben.
Ja, dann bleibt mir noch dem Andreas und dem Bernhard ganz herzlich zu danken für das heutige Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit an den Nachbarschaftsvierteln und regen Zulauf und viele Aktive, die euch und eure Idee weitertragen und unterstützen.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn wir Ihnen nun Appetit gemacht haben, die Projektgruppe Nachbarschaftsviertel können Sie schon bald persönlich kennenlernen, nämlich bei einem unserer Stadtspaziergänge durch das Nachbarschaftsviertel Prinz-Eugen-Park in Bogenhausen. Wie belebt ein engagiertes Quartiersmanagement ein Viertel? So ist die Führung überschrieben. Sie beginnt am 16. April 2026 um 17 Uhr. Es sind noch Plätze frei. Und das nächste Treffen des Arbeitskreises Nachbarschaftsviertel findet statt am 27. April um 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Münchner Forums in der Schellingstraße 65. Alle weiteren Informationen finden Sie selbstverständlich auf unserer Website www.münchner-forum.de. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider.